Hallo, lieber Dr. Manuel Burzler. Ich begrüße dich ganz, ganz herzlich zu diesem, ja, Interview und ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit dafür genommen hast. Und ich begrüße natürlich auch die Zuschauer da draußen, weil es geht heute um ein schönes Thema, um die Epigenetik. Herzlich willkommen.
Danke. Vielen
Ja.
Dank für die Einladung. Ich habe mich echt sehr gefreut über die Einladung und bin schon gespannt, was wir hier aus dieser Stunde Gespräch alles machen werden.
Genau, ja. Ich sagte ja schon eingangs, das ist ein ganz, ganz spannendes Thema, Epigenetik. Und gerade wenn wir darüber so nachdenken, was wir in dieses Leben so mitbringen, ne, von unseren Eltern, Großeltern, es geht um unsere Gene, es ist ganz, ganz viel gespeichert, das ist einfach wissenschaftlich auch erwiesen, richtig. Aber das Besondere ist ja, dass du das auch gerade umwandelst in eine ganz, ganz positive Ausrichtung auf die Ausrichtung, dass ich meine Selbstheilungskräfte wieder initiieren kann, dass ich in mein Potenzial kommen kann und mich nicht letztendlich durch meine Gene beeinflussen lasse, oh, wie mein Leben wird weiterhin schwer oder ich habe das und das geerbt. Darauf soll es eigentlich auch ein bisschen hinausgehen in diesem Gespräch. Ja,
Ja.
lieber Manuel, was ist denn Epigenetik?
Ja, wir haben lange geglaubt, wenn wir mal unser komplettes Genom entschlüsseln, also unsere kompletten Gene kennen, dann können wir alle Erkrankungen heilen, wie Krebs, unsere Gefühle beschreiben, Emotionen beschreiben oder auch alle anderen Erkrankungen gegebenenfalls wirklich heilen. Und so circa 2001 war es soweit. Da haben mehrere Länder zusammengearbeitet und haben das komplette menschliche Genom entschlüsselt. Und man hat herausgefunden, dass wir ca. 22.000 Gene haben. Und das ist so viel wie ein Fadenwurm. Und damals hat Bill Clinton dann vor einer riesengroßen Pressekonferenz gesagt, das ist das wahrscheinlich bedeutendste Ereignis der Menschheit. Wir haben das komplette Genom entschlüsselt. Und blöderweise war das so, dass manche, ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo er die Pressekonferenz gehalten hatte, tatsächlich das komplette Genom gar noch nicht entschlüsselt wurde, sondern ein paar Gene hatten noch gefehlt. Und ihm war eigentlich gar nicht bewusst, dass wir eigentlich so wenige Gene eigentlich wirklich nur haben und damit eigentlich gar nicht alles beschrieben werden kann. Und man hatte sich halt immer wieder auf die Gene fokussiert und nicht auf die Prozesse, wie die Gene abgelesen werden, fokussiert. Das heißt, es gibt eine Art Proteingerüst um unsere Gene herum. Und dieses Proteingerüst steuert, wie unsere Gene abgelesen werden. Und das ist sozusagen unser Epigenom. Und wir haben halt gedacht, dass wenn wir unsere Gene ablesen, ja, wenn ein Gen abgelesen wird, dann entsteht daraus eine kleine Messenger-RNA. Das ist eine Informationsquelle, die dann aus dem Zellkern rausgeht, wo unsere DNA drin ist. Und die wird dann abgelesen und daraus entsteht ein Protein. Und das Protein hat dann eine unterschiedliche, je nachdem, welches Gen abgelesen wurde, eine Wirkung in unserem Körper. Und wir haben immer gedacht, so funktioniert das. Gen, Protein und hat dann eine Wirkung. Wir haben aber nicht gewusst, dass wir Faktoren von außen haben, die praktisch genau diesen Prozess mit beeinflussen. Ja, wie oft wird dieses Protein abgelesen? Wann oder wird dieses Protein nicht abgelesen, also dieses Gen ausgeschalten? Ja? Und das ist eigentlich viel spannender. Und zu sagen, wann wird dieses Gen abgelesen und wann nicht und welche Einflussfaktoren habe ich darauf? Und das ist die Epigenetik. Das heißt, wir haben bestimmte Faktoren, Einflüsse auf unsere Gene, wie sie abgelesen werden. Und diese bestimmen dann zum Beispiel, welche Proteine entstehen, aber auch teilweise bestimmen sie, ob wir eventuell krank werden oder nicht. Ja, ob wir eine Erkrankung bekommen oder nicht. Und das ist so ein spannendes Feld, weil das so kombiniert ist und so zusammenhängt mit unterschiedlichen, ja, Gesundheitsbereichen oder Feldern, ja, mit der Psychotherapie, mit dem Coaching und mit der Ahnenarbeit. Und die Epigenetik bringt, diese Wissenschaft bringt all diese Disziplinen zusammen. Und das finde ich so faszinierend.
Ja, das ist so wie so ein Bindeglied, ne? Zwischen außen und in uns sozusagen.
Genau.
Schön. Ja, da hast du auch noch schön was angesprochen, auch was das Außen so anbetrifft, in welchem Umfeld ich lebe, was ich vielleicht ernährungsmäßig zu mir nehme, was ich denke, was ich glaube. Na, dann sind wir wieder bei dem Glaubenssätzen,
Genau.
weil Da kommen wir später auch noch mal drauf zu, weil das finde ich, das möchte ich unbedingt mit dir besprechen, weil diese Gehirn- und Herzkohärenz, das ist ja das, um was es wirklich geht. Dann geht es mir gut, wenn ich mich verstanden habe, wie ich gut leben kann und wenn ich auch das, was du hier mitteilst, auch verstehe als, ne, als Mensch, dass ich wirklich in der Lage bin, mich selbst zu heilen. Das ist ja großartig. Ne? Die Frage ist, Manuel, warst du bist der Arzt und warst du immer schon in der Epigenetik beschäftigt oder kannst du mal darauf zukommen, wann dein Zeitpunkt so war? Na, du hast ja auch Haversity gegründet und ja, wie das dazu kam.
Ja. Ich bin schon ganz anders aufgewachsen. Also meine beiden Eltern, als ich zur Welt gekommen bin, waren meine beiden Eltern gerade in der Heilpraktiker-Ausbildung. Die haben noch eine wirklich lange Schule, ich glaube 4 oder 5 Jahre durchlebt. Das ist heutzutage teilweise anders. Man wird teilweise viel schneller Heilpraktiker, aber die haben ein richtiges Art Studium noch oder durchlebt. Und waren damals einer der jüngsten Heilpraktiker, die eigentlich ausgebildet wurden. Die hatten sich wirklich, meine Mutter hatte sich zum Beispiel dazu entschieden, mit 20 zu sagen, ich werde Heilpraktiker. Ja, und hat eigentlich nie einen anderen Beruf gelernt. Und mein Vater genauso. Mein Vater hat dann zwar noch Medizin studiert, kurzzeitig hat er aber dann abgebrochen. Hat sich dann gesagt, oh nee, das möchte ich nicht machen. Und ich bin schon ein bisschen mit einem anderen Mindset aufgewachsen. Das heißt, ich habe immer schon gelernt, was ist wichtig in der Ernährung, was bedeutet ein gesundes Mikrobiom zu haben, was bedeutet Entgiftung. Und habe dadurch schon immer meine Scheuklappen sozusagen nicht so gehabt, sondern eher vielleicht so, war immer schon ein bisschen offener. Und mit 17, 18 bin ich in, habe ich den Weg eingeschlagen, noch mehr meine eigene Persönlichkeit kennenzulernen, mich weit ja zu entwickeln zu wollen, und bin damals mit meinem Geschäftspartner, dem Timo Janisch, mit dem ich auch Healversity gegründet habe, sind wir auf Persönlichkeitsentwicklungsseminare gegangen, alle 4 Wochen über 10 Jahre hinweg. Das war so eine Jahresgruppe, und haben da unseren familiären Rucksack ausgeleert, ja, unsere ganzen Traumata angeguckt, die wir familiär mitbekommen haben, aber auch unsere eigenen. Haben uns selber besser kennengelernt und haben uns aber auch untereinander sehr, sehr gut kennengelernt, Timo und ich. Und dadurch kennen Timo und ich uns eigentlich viel besser als jeglicher andere, als ob jetzt halt, unsere Geschwister oder sonstiges. Wir haben da einfach eine ganz, ganz enge Verbindung, weil wir da viel gelacht haben, uns viel entwickelt haben. Und ich habe dann mit 19, 20 beschlossen, dass ich gesagt habe, okay, ich studiere Medizin, aus einem Grund, weil ich immer wieder die Diskrepanz gesehen habe, dass Heilpraktiker, obwohl sie manche wirklich extrem gut sind, nicht die Anerkennung bekommen, die sie eigentlich bekommen sollten. Und das habe ich mir gedacht, nee, nee, das möchte ich mal anders machen. Ich studiere Medizin, ich ziehe mein Medizinstudium durch, gehe danach in die Klinik, durchlaufe die komplette normale schulmedizinische Laufbahn. Mache meinen Facharzt und arbeite in der Klinik Notaufnahme Innere. Und das habe ich dann auch gemacht. Also ich habe neben meinem Studium dann halt viel Persönlichkeitsentwicklung gemacht, habe dann in meinem Studium dann noch eine Coaching-Ausbildung gemacht, einen systemischen Coach und was weiß ich noch alles, um mich da auch noch fortzubilden, weil ich gemerkt habe, auch mit den Menschen zu arbeiten, richtige Skills, einen Werkzeugkoffer zu haben, das kriegt man im Studium nicht, im Medizinstudium. Ja, und dann war ich aber in der Klinik mehrere Jahre und habe mich da in Anführungsstrichen durchgequält. Ich war in der Gastroenterologie, habe mir praktisch die ganzen Magen-Darm-Geschichten angeguckt, in der Kardiologie mit den Herzsachen. Und ich konnte nie das machen, was ich eigentlich schon konnte, und zwar wirklich an die Ursache zu gehen. Zum Beispiel in der Gastroenterologie war es so, wir haben dann immer in den Magen reingeguckt, in den Darm reingeguckt. Und der eine hatte eine chronische Darmerkrankung, der andere hatte einen Reizdarm, einen Blähbauch. Aber so richtig geholfen haben wir nie. Ja, Immunsuppressiva gekommen, verschrieben und das Ganze unterdrückt und so weiter. Die Symptome unterdrückt. Aber wir haben nicht wirklich geholfen, sondern die Symptome nur weggenommen und den Schmerz weggenommen. Und bei Blähbauch oder Reizdarm haben wir nichts machen können. Aber ich habe ja durch meine Eltern schon immer gewusst, da gibt es mehr. Und dann habe ich mir tatsächlich schon. Da habe ich dann entschlossen, es kann nicht weitergehen. Ich selber verbrauche mich als Assistenzarzt. Ich bin total fertig, Schichtdienste, das geht nicht so weiter. Dann bin ich auf den Timo zugegangen und haben gesagt, hey, wir fangen jetzt an, eine Firma zu gründen, wo wir Persönlichkeitsentwicklung, Coaching, diese Medizin, die wir eigentlich praktizieren wollen, diese funktionelle Medizin und alles Mögliche zusammenbringen und haben damals Mindbase gegründet, hieß das noch.
Okay.
Ja, genau. Da waren wir relativ jung, so 28 um den Dreh, 28, 29. Und ja, das war eine schöne Zeit. Und ich habe währenddessen aber noch als Arzt gearbeitet. Ich habe da tatsächlich war in einer ganz, ganz tollen Praxis für Mitochondrienmedizin, funktionelle Medizin und Epigenetik. Und habe dort ganz, ganz viel lernen dürfen, also medizinisch nochmal lernen dürfen. Habe mir dann währenddessen aber noch weitere Mentoren gesucht, wie Bruce Lipton, Joe Dispenza, Alberto Villoldo. Das sind alles so wirklich internationale Menschen, die wirklich ganz, ganz, ganz viel wissen. Mark Hyman, die in meinem Bereich wirklich sehr, sehr viele Bücher tolle geschrieben haben, aber auch einfach ganz, ganz viel Wissen haben. Ja, und dann haben wir beschlossen, dass wir brauchen eine Wissenschaft, die das Ganze verbindet. Und dann ist uns vor 5, 6 Jahren die Epigenetik über den Weg gelaufen. Und dann haben wir uns da wirklich reingefuchst, haben ganz, ganz viel lernen dürfen. Und daraus ist dann am Ende Healversity entstanden, wo wir gesagt haben, wir müssen die Ärzte, Heilpraktiker, Gesundheitscoaches aufklären, dass wir unseren geerbten Genen nicht ausgeliefert sind, sondern so viele Einflüsse von außen haben und da was tun können. Und ja, daraus ist dann Healversity entstanden und ich hätte niemals für möglich gehalten, dass wir so schnell wachsen. Ja, und das ist eine tolle Bewegung bis jetzt entstanden.
Ja, du bist ja auch schon doch deinem inneren Impuls gefolgt, ne? Also
Genau.
du gingst ja auch schon in Resonanz, dann, so was du vorhin beschrieben hast, dass du Mediziner bist und Arzt bist und sicherlich aus einer Leidenschaft, aber mit einem ganz anderen Hintergrund dann doch an die Ursache zu gehen, ist toll. Bist dem ja gefolgt, weil da war ja auch ein körperlicher Widerstand sicherlich und ich glaube, da gehen viele Menschen ja eh auch schon drüber, ne? Wenn sie das merken, bin ich richtig im Beruf oder da und wie geht es mir? Schön, ja.
Ja, was ich häufig sehe, ist, dass viele Menschen in ihrem Schmerz, eigentlich, sie bleiben beruflich in ihrem Schmerz stecken. Viele Ärzte merken eigentlich, das ist nicht das, was ich machen möchte. Das haben wir auch viele Leute bei uns in der Ausbildung. Und sie sind im Mindset noch nicht so weit, den Mut zu haben, den nächsten Schritt zu machen und zu sagen, ich gehe da jetzt raus, ich mache das jetzt anders, weil sie praktisch dann Ängste haben. Eventuell nicht genug Geld zu verdienen, die Leute kommen vielleicht nicht oder zu denken, dass sie nicht genug wissen. Und da unterstützen wir die Ärzte, Heilpraktiker und so weiter mittlerweile dabei, wirklich auch den Mut zu haben, sich genug Wissen anzueignen und dann wirklich auch den nächsten Schritt zu machen, zu sagen, ich verändere jetzt gemeinsam mit euch das System von innen heraus. Ne?
Ja, das ist ja auch ein sehr, sehr schöner Ansatz, der auch zum Bewusstseinswandel der Menschen jetzt einfach auch dazugehört, ne? Wir gehen ja auch immer ein bisschen viel mehr in die Ernährung und was. Es braucht aber auch so seine Zeit und dann braucht es auch Menschen so wie dich und den Timo, die das dann halt einfach auch nochmal ja größer fächern. Und was ich so spannend finde, ist, was du vorhin auch gesagt hast, das ist ja auch Bruce Lipton und Joe Dispenza, die das einfach wissenschaftlich bewiesen haben. Ne? Wir brauchen immer manchmal was für unser Ego, für unseren Verstand. Es gibt das ja, ne? So, das gibt diese
Genau.
Gehirnwellen, die gemessen werden können, wenn es um gut geht. Und dann befinden wir uns in anderem Zustand, ne? Wenn wir uns gut in der Mitte befinden und wenn alles im Lot ist sozusagen. Oder wenn mal was nicht so gut ist, dass wir uns aber gleich wieder ein bisschen gut einnorden können, weil wir das geschafft haben. Ne? Also ich habe ja dann auch meine. Ja, also meine innere Ausrichtung dann, okay, stopp, da geht es jetzt wieder in die andere Richtung. Das hast du schön gesagt. Ich möchte noch mal etwas vorlesen, wie du die Seite von Herversity beschrieben habt. Also ihr beide, unsere Vision ist es, das Lebensgefühl für Millionen von Menschen zu revolutionieren. Das umfasst das, glaube ich, was du gerade so schön beschrieben hast. Das ist so toll und auch, dass du Ärzte mitnimmst, Heilpraktiker und ja, Menschen, die Lust haben, auch das zu verbreiten. Jetzt noch mal so ein bisschen zu den Genen. wenn Menschen mit einem Gendefekt jetzt auf die Welt kommen, ne? Sozusagen auch als Baby und so weiter. Welchen Einfluss kann ich denn jetzt darauf nehmen, zum Beispiel als Mutter für mein Kind, ne? Oder jetzt, wenn ich mit einem Gendefekt lebe, das, ja, das Beste herauszuholen?
Also es ist so, einmal ist es ganz, ganz wichtig, dass man, wenn man ein Kind bekommt mit Gendefekt, dass man nicht nur auf einen Arzt hört. Das ist der erste Tipp, den ich mitgeben kann. Das heißt, nicht nur auf den Hausarzt hören oder auf den Genetiker, ja, sondern zu sagen, okay, ich schaue mich mal um, vielleicht gibt es da noch andere Möglichkeiten, wie ich hier Unterstützung mir holen kann. Und das Zweite ist, es kommt immer darauf an, welchen genetischen Defekt hat man und inwieweit wirkt sich das auf das Leben aus. Na, es gibt natürlich schwerwiegendere Gendefekte und andere Gendefekte, wo man dann zum Beispiel auch durch unterschiedliche Extrakte, Supplements oder sonstiges hier unterstützend tätig sein kann. Und da ist es wichtig, dass man sich dort Hilfe sucht und den richtigen Mann oder Frau sucht, Therapeuten sucht, der da Ahnung hat. Weil in der klassischen Medizin wird häufig gar nichts gemacht, sondern wird einem gesagt, ja, okay, Sie haben den und den genetischen Defekt. Die Wahrscheinlichkeit, dass man so und so alt wird, ist so und so hoch. Und bis dahin ist die Lebensqualität so und so eingeschränkt. Und mein Gedanke ist halt dann so, okay, vielen Dank, dass Sie mir das jetzt so sagen. Was hat mir das jetzt am Ende gebracht? Ja, viel wichtiger wäre ja für mich eigentlich zu wissen, okay, welche Möglichkeiten habe ich denn? Und was ich mittlerweile einfach sehe, und das sehe ich auch in der Praxis, die Menschen oder die Patienten bei mir, die laufen von A nach B. Und so viele Therapeuten sozusagen versuchen teilweise zu helfen, aber die klassischen Ärzte sagen dann zum Beispiel bei chronischen Ermüdungssyndromen, ne, gehen Sie in den Wald, gehen Sie spazieren und umarmen einen Baum und schlafen Sie genug. Ja, das höre ich wirklich, diesen Satz höre ich ganz, 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 ganz häufig. Und wenn man dann tiefer gräbt, ja, tiefere Diagnostik macht, dann sieht man einfach die Ursachen. Und da gibt es so viele Möglichkeiten, etwas zu tun und die Leute auch wieder dort rauszuholen und zu heilen. Und das Gleiche ist auch bei diesen genetischen Sachen. Es gibt so viele Dinge auf dieser Welt, die man tun kann. Das einzige Dilemma, in dem man sich immer wieder befindet, ist, wenn man aufgibt, ja, und nicht nach neuen Sachen sucht. Und ich sehe das bei Joe Dispenza. Wir haben Joe Dispenza, wir drehen aktuell einen Dokumentationsfilm über Epigenetik. Da ist Joe Dispenza mit dabei, Bruce Lipton dabei, Mark Hyman, Sadhguru, also so ein paar wirklich sehr, sehr bekannte Menschen. Und wir haben auch ein Interview auch geführt mit dem Wissenschaftsteam von Joe Dispenza, was ihn seit 2 Jahren begleitet. Das ist das Wissenschaftsteam von San Diego, von der Universität von San Diego. Und das ist die drittgrößte Universität in den USA. Das muss man sich mal vorstellen. Und die begleitet Joe Dispenza, weil die so fasziniert ist von diesen Sachen, die Joe Dispenza sozusagen macht, beziehungsweise welche Erfolge in diesen Retreats passieren, gesundheitlichen Erfolge, und beschreiben dann diese Erfolge, beziehungsweise untersuchen diese Erfolge. Und dort passieren Dinge, die sie nur beschreiben können, die sie aber noch nicht wissenschaftlich erklären können. Das heißt, auch hier durfte ich meinen Horizont einfach jetzt weiter öffnen und zu sagen, es gibt einfach so viele wissenschaftliche Dinge, die wir noch nicht wissen, aber wir können sozusagen Dinge tun, die eventuell funktionieren. Und es lohnt sich, mit Erkrankung XY zum Beispiel die Techniken von Joe Dispenza zu erlernen und anzuwenden und zu gucken, was passiert dann über die nächsten Monate oder Jahre. Und komme ich da eventuell wieder raus aus einem genetischen Defekt oder auch nicht? Und das finde ich halt, finde ich ganz, ganz wichtig, dass man da nicht aufgibt, ja, und sagt, okay, der einzige Arzt, der hat das und das gesagt, und es gibt keine andere Möglichkeit.
Ja, und wenn ich mir das dann vorstelle, da kriegst du diese Diagnose, da geht ja auch ein Film dann ab, ne? Also ich
Genau.
habe dann nur zu lesen, also komme ich wieder in meinen Angst- und Erregungszustand, das ist wieder nicht gut für mein Nervensystem, für meinen Hormonhaushalt und alles, was ja wirklich dann damit zusammenhängt. Und das ist ja unglaublich. Deswegen war mir diese Frage auch so wichtig, wenn, ne, wenn auch Eltern, also Kinder bekommen sozusagen, was man dann so machen kann, wirklich nochmal über den Tellerrand zu schauen und daran zu glauben, dass es viel, viel mehr Möglichkeiten gibt. Aber der, um doch mal auf den Joe Dispenza zu kommen, der hat es aber ja in diesen Gehirnwellen messen können. Na, das ist ja dann doch schon eine wissenschaftlicher Beweis.
Genau.
Na? Also ich meine, weil du auf die Universität nochmal zurückgegriffen hast, die haben es noch nicht, aber er hat es ja schon bewiesen, ne?
Genau, er hat, also genau, manche Dinge können sie nicht beschreiben. Viele Dinge können
Okay.
sie wissenschaftlich belegen, sonst würden sie nicht die ganze Zeit begleiten. Also sehr, sehr viele Dinge können sie belegen. Nur als Beispiel, die haben eine lange Studie gemacht oder eine große Studie mit über 800 Teilnehmern, wo sie geguckt haben, was passiert in einem 5-Tage-Retreat, wenn diejenigen sozusagen 5 Tage lang mit Joe Dispenza meditieren. Und innerhalb diesen 5 Tagen verändern sich hunderte Parameter im Blut, das Mikrobiom verbessert sich und hunderte Parameter positiv. Es ist unfassbar. Das heißt, alleine was sozusagen Meditation mit dem Körper macht, wenn sich das Nervensystem entspannt, ja, der Parasympathikus steigt, die Gehirnwellen sozusagen sich synchronisieren. Das hast du so vorhin so schön gesagt, wenn wir in Synchronität mit unserem Körper leben, weil in der Umwelt, in der wir teilweise leben, leben wir asynchron mit unserem ganzen
Ja.
Körper. Und das fasziniert mich halt auch an der Arbeit von ihm. Ja. Er zeigt, okay, wie kann ich wieder synchron mit meinem Körper sein, wie mein Gehirn synchron mit meinem Körper sein kann. Und das ist wirklich eine Kunst, das eigentlich auch in den Alltag zu integrieren, in der Welt, in der wir heutzutage leben. Und das ist, glaube ich, eher, also einmal geht es darum, das zu erlernen. Und wenn man das erlernt hat, dann wirklich in seinen eigenen Alltag umzusetzen. Das ist dann wirklich die größte Kunst, denke ich.
Ja, nun hast du ja auch etwas ganz, ganz Großartiges gegründet. Und wie begleitest du denn jetzt die Menschen, wenn sie zu dir kommen? Mit
Also was
deinem
wir,
großen Wissen.
ja,
Ja.
das ist immer, das ist eine schöne Frage. Also aktuell ist es so, in meiner ärztlichen Praxis ist es so, dass meine Patienten zu mir kommen und ich sie auf der körperlichen Ebene mir anschaue. Das heißt, ich schaue mir an, diagnostischerseits, mit welchen Umweltgiften sind sie belastet? Also mit was sind die Mitochondrien unserer Energiekraftwerke belastet? Mit was sind unsere Gene belastet? Wie läuft unser Stoffwechsel? Ne? Und dann sage ich, okay, ich nehme die unterschiedlichen Triggerfaktoren, die unseren Stoffwechsel beeinflussen, unsere Gene beschmutzen und so weiter weg über mehrere Monate. Also ich entgifte die Menschen, dass am Ende die Selbstheilungskräfte wieder kommen. Weil der Körper will sich eigentlich immer selbst heilen. Das Problem ist nur, dass der Körper die Fähigkeit dazu ihm genommen wird, so richtig, durch zum Beispiel Umweltgifte wie Quecksilber, Cadmium, Schwermetalle, andere Schwermetalle, Pestizide, Insektizide, Mikroplastik, Weichmacher, Tenside und so weiter. Und entgiften wir die Menschen über 6 bis 2 Jahre, gehen chronische Krankheiten weg. Ich habe gestern ein wunderbares Beispiel gehabt, das möchte ich unbedingt teilen, weil mich das so glücklich gemacht hat.
Ja.
Ich hatte eine Frau vor mir, 40 Jahre alt, vor einem Jahr, hatte eine chronische Zystitis, das nennt man also praktisch eine Blasenentzündung, musste deswegen Opiate nehmen, also Schmerzmittel, ganz starke Schmerzmittel, hatte kein Sexualleben mehr, weil sie dauernd Blasen, also weil sie eine chronische Blasenentzündung hatte, immer nur Schmerzen hatte und war deswegen auch schon depressiv. 10 Jahre ist sie von Arzt zu Arzt gelaufen und keiner konnte ihr helfen. Und ich mir dachte so, puh, das ist schon jetzt halt auch so eine Last auf mir. Und ich weiß noch, wie sie mit ihrem Mann da war, ja, und ich habe gedacht so, okay, we do it.
Ja.
Wir schauen mal nach. Und dann haben wir tief geguckt. Ich habe ihr Mut gemacht. Ich habe gesagt, okay, wir ziehen es jetzt durch. Ich weiß noch, als sie im Dezember da war, noch nicht so gute Besserung. Ich habe ihr weiter Mut gemacht. Ich habe gesagt, es gibt da einen Weg raus. Und ich weiß, dass mein Weg funktioniert. Und wir müssen nur die Selbstheilungskräfte in der Blase wieder aktivieren und den Trigger aus der Blase rausnehmen. Welcher Trigger es auch immer ist. Und bei ihr waren es, Pestizide und Insektizide und auch ein paar Schwermetalle, die sich dann wirklich da festgehangen haben und dann immer wieder einen Entzündungsreiz gesetzt haben. Und gestern war sie vor mir Und dann habe ich sie so angeguckt und habe gesagt, sind sie es wirklich? So, ich war total perplex, ja. Und ich habe gesagt, ja, sie nimmt keine Schmerzmittel mehr. Sie hat 10 Jahre Schmerzmittel genommen. Opiate. Sie hat die abgesetzt, step by step, weil die war ja natürlich danach auch schon süchtig. Sie war nicht mehr depressiv, weil sie keine Schmerzen mehr hatte. Das ging ja auch. Sie hat wieder ein normales Sexualleben, ein normales Familienleben. Und sie sagt, sie hat nur alle 3 Tage ein leichtes Ziehen in der Blase aktuell noch. Und muss ein bisschen vorsichtig sein, und wir müssen jetzt einfach mit der Therapie noch ein bisschen weitermachen, weil es noch nicht ganz weg ist. Und ich habe mir das so gedacht: Boah, du bist 10 Jahre lang,
Gut
die
gemacht,
Frau,
ne?
die Dame war wirklich 10 Jahre lang hat sie rumgehauen, und die war eigentlich damals vor einem Jahr hat sie gesagt: Wenn es nicht besser wird, ich weiß nicht, ob ich so weiterleben möchte. Ja, und das hat mich unfassbar, also das hat mich, das ist wieder so eine Geschichte, die mich einfach glücklich macht, wo ich sage: Okay, da lohnt sich wirklich die Arbeit auch und auch teilweise die Kritik sozusagen, die man von außen von Menschen bekommt, die keine Ahnung haben von der Arbeit, die wir machen, lohnt sich das Ganze einfach.
Schön. Das sind so wirklich immer, glaube ich, wirklich diese Glücksmomente, um immer weiterzumachen und auch daran zu glauben, dass es so funktioniert, ne? Jetzt habe ich nur die
Genau.
Frage gehabt, jetzt tust du bestimmt noch etwas dafür, dass die ganzen Opiate ausgeleitet werden und so weiter,
Ja.
ne? Das ist ja bestimmt, gehört ja auch noch dann zum Entgiftungsprozess dazu, ne? Also wenn ich jetzt
Genau.
10 Jahre Medikamente nehme und ja, ne? Also
Genau,
das
das
hast du
muss
jetzt
alles
auf der
raus.
körperlichen Ebene beschrieben, ne? Da hast du erstmal körperlich gearbeitet und dann gibt es ja auch die
Genau.
Glaubenssätze vielleicht ja auch nochmal.
Genau. Genau. Und das ist so eine Arbeit, die macht vor allem auch der Timo. Das ist sozusagen dieser ganze Trauma, emotionale Part. Das heißt, wir schauen uns an, welche Glaubenssätze haben die Menschen, ja? Welche haben sie im Laufe der ihrer Zeit entwickelt? Welche negativen Glaubenssätze vor allem? Zum Beispiel, ich bin nicht gut genug, wenn ich nur etwas leiste. Ein häufiger Glaubenssatz. Oder alles ist wichtiger als ich selbst. Ja, meine Arbeit ist wichtiger, meine Familie ist wichtiger als ich selbst und so weiter, meine Freunde. Man nimmt sich selbst nicht wirklich wichtig. Und an diesen Sachen dürfen wir arbeiten, an diesen negativen Sachen, an diesen negativen Gedanken, die wir jeden Tag in unseren Körper spulen. Weil diese Negativität löst in uns Stress aus. Diese Stresshormone werden in jede Zelle sozusagen gesandt und lösen dann natürlich eine negative Kaskade an Signalen in der Zelle aus und auch an unseren Genen. Und das ist ein ganz logischer Prozess. Ja, und verändern wir unser Mindset, unsere Gedanken, unsere Emotionen, die wir jeden Tag denken, haben wir natürlich ein ganz anderes Sein und ein ganz anderes Sein unserer Zellen und natürlich am Ende auch ein anderes Abwesen unserer Gene. Und das ist so ein Part, aber es gibt auch andere Parts. Ja. Die Ernährung ist super wichtig. Welchen Einfluss hat die Ernährung auf meine Gene? Bewegung, Schlaf, Sonne, aber auch transgenerationale Themen. Ja, das heißt, was habe ich von meinen Eltern mitbekommen, von meinen Vorfahren mitbekommen? So all diese Dinge, die darf man sich dann anschauen. Und das ist dann wirklich ein Paket, was man machen darf. Und die Problematik, weil du es ansprichst, wie machen wir das? Ich sehe die Problematik so, dass ein einzelner Therapeut gar nicht alles abbilden kann, weil jeder in den unterschiedlichen Bereichen Experte ist. Und wir haben jetzt ein Institut gegründet in Innsbruck, was bald ab Oktober fertig ist, in Österreich, wo genau alles abgebildet wird. Das heißt, dort ist alles möglich. Das heißt, alle Einflüsse werden dort beachtet und man kann dort alles machen. Und was eigentlich unsere Vision ist, ist, dass wir unterschiedliche Menschen ausbilden, die in ihren unterschiedlichen Bereichen sehr, sehr gut sind und wir dann kollektiv an einem Klienten sozusagen gemeinsam arbeiten, dass der Klient sagt, ich gehe jetzt wegen dem Thema dorthin, wegen dem Thema dorthin. Und dass man hier aber wirklich gut zusammenarbeitende Menschen hat. Ein Arzt, ein Heilpraktiker, ein Epigenetik-Coach oder wie auch immer einen anderen Coach, dass hier wirklich allumfassend, ganzheitlich gearbeitet werden kann, weil nicht jeder alles abbilden könnte. Ja.
Ja, dann müsstest du ja wie so eine Krake fungieren, ne? Und
Genau.
das finde ich auch gut, so irgendwie die Bereiche vielleicht dann doch nochmal so da zu lassen. Und das ist ja, entwickelt sich ja auch was Schönes, ne? Also auch aus dieser Gemeinschaft. Also, das ist ja
Genau.
toll. Und dann sind wir auch so bei Vernetzung auch, so viele Menschen, viel, viel Wissen auch mit einzubeziehen, weil, und dann streut es ja auch wieder anders. Toll. Also, es ist was ganz, ganz Schönes. Ich möchte jetzt noch mal, was beweist denn jetzt die Epigenetik mit deinem Wissen? Was ist möglich?
Okay, was ist möglich? Oh, die Frage ist schwer zu beantworten. Meiner Meinung nach, was ist mittlerweile, was ist nicht möglich? Ja, also wenn wir über Erkrankungen sprechen, bin ich mittlerweile der Meinung, dass beinahe alles möglich ist, weil wir auch alles gesehen haben und auch alles über mein Netzwerk sozusagen, wir schon auch alles mitbekommen haben. Das heißt, auch hier einfach den Appell nicht aufzugeben, zu sagen, es gibt dort einen Weg raus. Ja, es gibt dort immer einen Weg raus. Und was ist möglich? Wir haben ganz, ganz viele Einflüsse auf meine Gene, auf unsere Gene. Das heißt, wie ernähre ich mich? Aber nicht nur wie. Ja, man denkt immer so, ja, Fette, Kohlenhydrate, Proteine und so. Sondern es kommt wirklich auch darauf an, welches Obst und Gemüse esse ich. Ja? Was hat das für eine Wirkung? Speziell, welches Obst hat welche Wirkung auf meine Gene? Weil in der Nahrung zum Beispiel mikroRNA drin ist. MikroRNA ist ein kleiner DNA-Schnipsel, der sozusagen mit unseren eigenen Genen interagiert. Das heißt, in einem Apfel sind nicht nur meinetwegen Kohlenhydrate drin, ja, Zucker und Vitamine und Mineralien und vielleicht ein paar Ballaststoffe, sondern da drin ist halt auch was anderes, was wirklich mit meinen Genen interagieren kann. Und das ist halt wichtig zu wissen, dass Nahrung nicht nur unsere Maschine sättigt, ja, Kohlenhydrate und so weiter, sondern uns halt auch eine Information schenkt, die von der Natur kommt und mit uns interagiert.
Hätte ich noch mal eine Frage zu, was machen denn die Nahrungsergänzungsmittel? Sind die immer gut? Das ist jetzt mal, es fällt mir gerade so ein, ne? Ja, so
Also ich
um
arbeite,
diesen Haushalt so, ne?
ja. Also ich arbeite sehr, sehr viel mit Nahrungsergänzungsmitteln aus
Okay.
einem Grund, weil wir in einer Umwelt leben, wo wir nicht mehr genug teilweise aufnehmen. Das heißt, wir brauchen zum Beispiel ganz, ganz viel Methylgruppenspender, weil eine Methylgruppe Gene an- und ausschaltet. Und da hat jeder in Deutschland eigentlich einen Mangel. Wir alle haben einen Mangel von Vitamin D in den Breitengraden, in denen wir leben.
Warte
Jeder hat
mal kurz,
beinahe nur.
Manuel. Was ist in dem Methyl? Was müsste ich essen, um das aufzunehmen?
Ja, also zum Beispiel, unser Körper produziert selber Methylgruppen. Das macht der Methylkreislauf. Und dieser Methylkreislauf, der braucht Vitamine, ja, zum Beispiel alle
Okay.
B-Vitamine oder Magnesium zum Beispiel oder Selen. Und das bekommen wir zum Beispiel, die B-Vitamine, die Folsäure bekommen wir zum Beispiel aus grünen Blattsalaten, ja. Oder Magnesium bekommen wir zum Beispiel, wo ist viel Magnesium drin, aus Banane zum Beispiel, so welche Dinge. Aber man kann das Ganze natürlich auch supplementieren. Das heißt, ich supplementiere wirklich sehr, sehr viel meiner Klienten, um zu sagen, damit der Methylkreislauf gut funktioniert, damit mein Körper genug Methylgruppen bildet. Genau. Und da gilt es halt, sich auch Wissen anzueignen. Was braucht der Körper wirklich? Was kriege ich über die Nahrung und was kann ich über Nahrung alles sozusagen in meinen Körper bekommen? Aber wo brauche ich vielleicht Unterstützung? Wo braucht mein Körper Unterstützung in der Umwelt, in der wir heutzutage leben? Wenn ich in einer Welt lebe, die mich nicht stresst, also nicht nur psychisch stresst, sondern und emotional stresst, sondern auch körperlich stresst, weil zum Beispiel Elektrosmog ist ja auch so ein Thema. Stress ist auch Stress für den Körper. Wenn wir zum Beispiel im Wald leben würden, ja, wie vor vielleicht 100, 200 Jahren teilweise, dann wäre das eine ganz andere Situation. Aber heutzutage kommen wir meiner Meinung nach mit bestimmten Supplements nicht mehr aus, wenn wir zumindest in der Welt leben, in der wir heutzutage halt so, wie wir leben. Leben.
Und ich stelle mir so gerade vor, dass ich mir das ja dann auch noch mal vielleicht durch mein Mindset ja auch nochmal vielleicht geben kann. Also ich, ne, ich habe das auch in mir, also dass ich
Genau.
das auch schaffe, zu sagen, ja, Elektrosmog, das ist da, aber nicht in diese Angst gehe. So, und das ist ja
Genau.
auch etwas, ne? Und
Genau. Es ist
deswegen fragte ich nach den Nahrungsergänzungsmitteln, weil da gibt es ja auch so viel. Und dann
ja.
denke ich, dann hätte ich nur eine Hausapotheke nur von Nahrungsergänzungsmitteln. Ich glaube, das ist auch nicht so Sinn und Zweck der Sache, weil wir
Genau,
dann
es
die
ist.
andere Essensweise vergessen, Obst und Gemüse und
Genau. Also
Und
da ist es halt einfach wichtig, sich dieses Wissen anzueignen. Was benötigt mein Körper auch individuell? Zum Beispiel, in welcher Lebenslage befinde ich mich gerade? Ja, wenn man ehrlich zu sich ist, wo befinde ich mich jetzt gerade emotional? Wo befinde ich mich gerade in meinem eigenen Mindset? Brauche ich gerade wirklich viel Unterstützung von außen oder nicht? Oder bin ich in meiner Mitte und in meiner eigenen Kohärenz und brauche ich definitiv dann viel, viel weniger? Und da darf man sozusagen reflektiert oder lernen, reflektiert zu sein, was benötige ich? Weil wenn ich natürlich in meiner Mitte bin, in meiner eigenen Kohärenz bin, viel für mich schon gemacht habe, weniger meinen Körper unter Stress versetze, dann benötigt man natürlich viel, viel weniger. Aber dazu ist Wissen nötig und hohe Reflektiertheit, um hier auch wirklich ehrlich zu sich zu sein. Ja.
Und würde dann auch helfen, so mal Blut abnehmen zu lassen, so um mal zu gucken, zum Beispiel,
Genau.
was fehlen würde.
Genau, das kann man machen. Man kann dann wirklich tiefe Diagnostik machen. Definitiv.
Schön. Ach, Manuel, das hört sich schon super, super vielschichtig an. Und das ist, ja, deswegen war mir das so wichtig, dich auch einzuladen, weil wir mit welchen Rucksäcken wir auch manchmal rumlaufen und dass es
Ja.
immer Aussicht auf eine gute Besserung gibt, ne? Ich würde gerne noch mal auf die Veränderung der Menschen eingehen, ne? Die dann so bei dir waren. Das Beispiel war vorhin so schön. Wenn sie bei dir sind oder bei dem Timo oder wie auch immer, was nimmst du so wahr? Und die Zeit der Veränderung, das sagtest du schon, ist bestimmt immer unterschiedlich, ne? Einer braucht vielleicht 4 Monate, der andere auch ein Jahr Begleitung, je nach ja auch Gendefekt oder was auch immer in seinem Körper auch gespeichert ist, oder?
Genau, das ist super individuell und das kann ich von vornherein auch gar nicht sagen. Ich sage immer zu den Klienten oder Patienten, hab Vertrauen. Denn das sozusagen, sie sind ja schon jetzt von A nach B gelaufen. Und ich habe gesagt, bitte hab Vertrauen. Weil ich persönlich, ich weiß, dass es da einen Weg raus gibt. Und wenn wir nicht gemeinsam rauskommen, dann kenne ich aber so viele Menschen, die vielleicht noch eine Idee haben und dann gehe ich praktisch als Arzt sozusagen zu den Menschen und sage, hey, hast du vielleicht noch eine Idee? Was können wir noch machen? Und bitte renn nicht weg. Das ist mir wirklich eine ganz, ganz wichtige Sache immer bei meinen Klienten, weil es da wirklich darauf ankommt, wirklich Vertrauen zu mir zu haben und zu sagen, okay, jetzt nimmt mich wirklich jemand ernst und er ist bei mir und und ist für mich da. Ja. Und die Veränderung. Dadurch, dass wir ja im Moment vor allem ausbilden, Therapeuten und Ärzte, sehe ich vor allem die Veränderung an denen. Bei denen ist es so, dass sie im Laufe der Monate in der Ausbildung, ist so unterschiedlich. Die Ärzte, es gibt einige Ärzte, die sagen, sie müssen jetzt ihre Praxis aufgeben.
Echt?
Ja, also wir haben jetzt zwei, drei Ärzte, die sagen, ich gebe jetzt meine Praxis auf, ich kann nicht mehr so weiterarbeiten, zum Beispiel so ein paar Hausärzte. Haben einfach von heute auf morgen gesagt, ich höre jetzt auf, ich mache eine neue Praxis auf, in Anführungsstrichen, und ich kann nicht mehr so weiterarbeiten. Das funktioniert so nicht mehr. Oder ich muss mein komplettes Praxissystem umstellen. Andere kommen auch, zum Beispiel auch Therapeuten, die eigene Leids haben, irgendwie eine Erkrankung. Da sehen wir, dass sie während der Zeit sozusagen sich viel Wissen aneignen, diese Dinge durchziehen, Step by Step, dann teilweise bei mir auch Patient werden. Und dadurch auch sagen, wow, Manuel, die Veränderung, die ich in diesen 6 Monaten gemacht habe, auf allen Ebenen, vom Mindset her, emotional, aber auch auf der körperlichen Ebene, aber auch in meinem beruflichen Feld, hätte ich nie für möglich gehalten. Oder auch den Mut zu haben, diese Schritte zu gehen. Und ich würde mal sagen, grob gesagt, den Leuten geht es körperlich besser. Und sie kommen in einen anderen persönlichen State, wo sie einfach glücklicher sind und verbundener mit sich selbst, aber auch kollektiv mehr verbunden mit ihren Mitmenschen. Und weil sie wissen, dass sie nicht mehr alleine sind, sondern sagen, okay, da gibt es eine Bewegung, wo wir gemeinsam etwas Gutes in die Welt geben und auch für die nächsten Generationen bauen, damit sie, ja, vielleicht in einer genauso schönen Welt aufwachsen können, wie wir hier gerade, hoffentlich, oder tatsächlich in einer noch schöneren und besseren Welt.
Ja, da fällt mir auch gerade so das Stichwort Familien oder die nächste Generation so ein, ne? Dass da
Ja.
eigentlich so präventiv ganz viel im Vorlauf passieren müsste auch, ne? Also Schwangerschaft
Ja.
davor schon,
Ja.
ne? Wie möchte ich meine Familie wirklich ernähren, mit welchem Mindset, mit welchem Hintergrund?
Ja.
Also da, ich glaube, da ist wirklich noch viel Arbeit, aber es bewegt sich ja auch was, genau durch euch und durch deine Arbeit, also das ganzheitlich auch zu sehen, das ist ja eigentlich der springende Punkt, ne? Du bist nicht an einem, du bist nicht bei den, nur bei den Genen, dass du sagst, du kannst es so medizinisch unterrasseln, aber da gehört ja wirklich auch echtes das Mindset. Und ich glaube auch, also ich mache ja nur selbst Coaching und Aufstellung und so weiter, auch wenn das einmal so passiert ist, ne? Oh, wie sich die Menschen dann so beruhigen und sagen,
Ja.
so richtig viel abfällt. Und ich glaube, da fällt so, kriege ich wieder Gänsehaut, ganz, ganz viel auch in den Zellen ab, ne? Also weil dann auch wirklich entgiftet wird aus meinem Denken, ich muss es schwer haben oder ich schaffe das nicht oder jetzt, ach, zu Manuel, der kann mir vielleicht auch nicht helfen oder wie auch immer. Also das ist so unglaublich, was da auch schon passiert, ne? Und das ist ja das, was Joe Dispenza auch so sagt. Und das ist aber auch super wichtig, das wissenschaftlich auch an den Genen ja auch festzuhalten. Ne? Was gibt es für eine Veränderung und dass die auch möglich ist? Ist ja irgendwie wie so ein Zauberbuch, oder?
Genau, ja. Ja, es ist wie, wir sind ein Wunderwerk, ja.
Ja.
Ein Wunderwerk, wirklich, unser Körper. Und wie du so schön gesagt hast, zum Beispiel, ich durfte auch schon viel Aufstellungsarbeit für mich auch selber machen. Und zu sehen, einmal bei mir selbst, aber auch bei meinen Mitmenschen, wie sich sozusagen das verändert, wenn wir bestimmte Dinge aufgestellt haben, vielleicht teilweise gelöst haben oder Traumata von uns sozusagen integriert haben. Also die Traumata nicht mehr irgendwie als große Last sehen, sondern sie integrieren in unser Leben und eher einladen, in Anführungsstrichen, und daraus was Positives machen. Also es gibt ja immer so, weil wir viel auch mit Traumata arbeiten, ist es so, dass wir sagen, Traumata dürfen integriert werden, und dadurch gelöst werden. Und da, weil ein Traumata hat ja auch was, das hat man ja durchstanden und das hat ja auch eine ganz, ganz positive andere Seite. Man hat das durchlebt, man hat das überstanden und man hat eventuell auch eine Eigenschaft entwickelt, eine positive Eigenschaft, die einen da
Also ich
durchgebracht hat
habe
und die
Resilienz
dadurch auch.
entwickelt, ne?
Genau,
Oh,
ja.
das ist total schön.
Ja, und da sehen wir auch ein Riesenpotenzial, wenn die Menschen ihre Traumata sich nicht anschauen, aber integrieren, dann Aufstellungsarbeit machen und dadurch Dinge lösen. Das ist unfassbar, was da im System, in unserem Stresssystem und so weiter, dann einfach gelöst werden darf und dadurch natürlich dann auch andere Prozesse im Körper wieder positiv für einen arbeiten können. Ja.
Ja, dann kommen wir wieder auf die Gene. Und
Genau.
meinst du, dass es, das ist jetzt mal so eine hypothetische Frage, so mit den Genkrankheiten, ne, dass die dann dadurch vermindert werden würden, wenn die Menschen viel mehr ein Bewusstsein hätten für sich selbst? Und also ist die
Also es
Frage
ist ja
jetzt
so,
zu hoch gestellt, aber die
ja,
kommt mir
doch.
gerade so.
Also man muss sich ja immer fragen, wie entstehen denn Genmutationen? Ja, also entweder entstehen die ja in der Eizelle oder im Spermium vom Vater und warum entstehen diese Genmutationen? Und das ist dann natürlich auch immer häufig so, dass wir bestimmte Faktoren von außen haben, welche Faktoren es auch immer sind, die dann zu einer Genmutation führen und wir dadurch dann etwas vererben. Und ja, also da, man kann für die nächsten Generationen viel tun. Und das beginnt bei einem selbst. Da darf man ruhig egoistisch sein bei einem selbst. Und wenn man sich selber verändert, sein soziales Umfeld sich dadurch auch verändert, weil man ein gutes Beispiel ist oder eine ganz andere Aura um sich hat und dadurch auch Dinge sich verändern, sieht man ja auch bei der Aufstellungsarbeit. Das ganze Umfeld verändert sich ja
Ja.
dann danach auch. Und natürlich, wie du es so schön gesagt hast, auch bei den Schwangerschaften. Wenn die Menschen oder die Frauen und die Väter mehr Wissen haben und schon vor der Schwangerschaft schon vorgebeugt haben, zum Beispiel sich entgiftet haben, ganz anderes Mindset haben während der Schwangerschaft, weniger Stress die Mütter haben, vielleicht keinen stressigen Job während der Schwangerschaft ausüben, sondern dann unterstützt werden vom Staat oder vom Vater. Und das hat natürlich hätte riesengroße Auswirkungen.
Ja, ich möchte jetzt noch mal kurz zu meinem Beispiel kommen. Also ich bin ja Drillingsmutter, Manuel. Und weil du gerade noch mal so Schwangerschaften angesprochen hast und ich sehr, sehr dankbar bin für mein Mindset, weil es damals hieß, naja, wir müssen vielleicht ein Kind wegnehmen, weil es ist ja eine Risikoschwangerschaft und wir, na, sie sind einfach, man kriegt gleich so ein bisschen Herz, weil das ist schon, oh, dann habe ich gedacht, was soll ich jetzt entscheiden? Also ich soll jetzt eins der drei Babys wegmachen lassen, also weil ich vielleicht Risikopatientin bin. Und dann habe ich gedacht, vielleicht mache ich ein gesundes Kind. Also da war wirklich noch so mein Denken, ne? Also welches Kind möchte ich denn jetzt wegmachen? Und ich war immer sehr, sehr froh, dass mein Arzt sagte, also aus moralischen Gründen möchte ich das gar nicht. Aber ich wurde wirklich erstmal zu diesem Gespräch zitiert. Und dann habe ich nur gedacht, wie gut ist, dass ich schon mein Vertrauen hatte, dass meine drei Kinder das dann selbst entscheiden können, wenn sie es schaffen sollten oder nicht. Weißt du, was ich meine? Da habe ich gedacht, was? Und dann werde ich so wieder entlassen mit dem Gespräch und habe gedacht, ja, die Drillinge werden das dann schon für sich wissen. Und sie sind auch jetzt sind sie fast 20. Aber verstehst du, was ich meine, was damals so abgeht und was ganz, ganz viel präventiv auch wirklich da noch passieren darf, also die Menschen auch zu stärken in sich, zu sagen, auch dann haben die Kinder sich entschieden, dass sie es entweder schaffen oder eben auch nur ein Teil als Seele hierher kommen sollten, wie auch immer. Aber weißt du, was ich meine?
Ja, ich
So,
weiß
so
ganz
mich
genau,
zu
was du meinst.
schützen, also das ist total krass gewesen.
Ja, halt auch praktisch dich auch danach einfach alleine zu lassen, ja, mit diesen Gedanken, anstatt zu sagen, okay, also wenn man sowas ausspricht, meiner Meinung nach, also ich würde sowas jetzt als Arzt nicht aussprechen, ja, aber wenn man sowas dann als Arzt ausspricht, würde ich mir sagen, okay, welche Betreuung braucht diejenige denn eigentlich auch auf der positiven Seite?
Genau.
Ja. Und das sehe ich ja noch ganz, ganz häufig. Es gibt ja noch andere Beispiele in der Medizin, wo das sehr, sehr häufig gemacht wird. Ich habe jetzt halt einen Bekannten, wo es nicht jetzt mit Kindern, aber mit einer anderen Erkrankung unfassbar schlecht gelaufen ist, wo ich mich gefragt habe, wie kann das nur so schief gehen, ja, in dieser Medizin? Und was man dadurch das Mindset sozusagen ja, auslösen kann.
Ja, also ich war froh, dass ich vorher schon gearbeitet habe und das auch so irgendwie als Schicksal des Universums gesehen habe. Aber du musst auch an viele Mütter denken, die da nicht so stark sind und sagen, sie geben einem Kind weg. Also es könnte ja auch ganz krank sein und weiß ich, was dir dann so impliziert wird. Und ich dachte, so möchte ich gar nicht denken. So. Aber und deshalb so dieser Ansatz auch, da ist super, super viel, glaube ich, noch zu tun und aber es ist alles auf dem Weg, so ist das, ne? Wir sind im Werden und Wachsen.
Und vielleicht nochmal gerade dazu. Ich meine, in dem Fall, wenn ein Arzt was ausspricht, kommen ja Bilder bei jemandem hoch. Ne? Das heißt, eigentlich passiert dort ja schon eine Art Visualisierung. Und ein großer Teil auch von meiner Arbeit, beziehungsweise auch was ich persönlich mache und was Timo zum Beispiel auch sehr, sehr viel macht, wir visualisieren unfassbar gern und sind da sehr, sehr gut da drin. Zum Beispiel hatten wir vor ein paar Jahren mal visualisiert, wir haben gesagt, in einem Jahr sind wir mit Bruce Lipton auf der Bühne. Und dann haben wir gedacht, so, ja, schauen wir mal, wie das funktioniert. Bruce Lipton ist total selten in Europa. Wie soll denn das funktionieren? Schwuppsiwupps, halbes Jahr später plötzlich Anruf, ja, habt ihr Lust, mit Bruce Lipton auf die Bühne zu gehen? Einen ganzen Tag, Workshop und so weiter, 2,5 Stunden, habt ihr einen Slot? Und so, oh ja, okay, interessant, funktioniert anscheinend, ja. Und das Gleiche ist auch so bei meinen Patienten, wo ich sage, fangen Sie an, positiv diese Dinge zu sehen, weil das Ganze hat eine riesengroße Auswirkung aufs ganzen Körper und auch auf die Ausrichtung nach außen. Was ziehe ich eigentlich an? Also welche Informationen kommen zu mir? Welche Ereignisse kommen zu mir, wenn ich sie mir nur vorstelle? Und wir haben ja manchmal Ängste. Ich habe da vor kurzem mit meiner Lebenspartnerin drüber gesprochen. Manchmal hat man ja so Ängste, weiß nicht, ob du das auch kennst. Fährt man Auto und was wäre, wenn jetzt mir hinten jemand reinfährt und mein Hund tot ist? Ja, das ist so ein ganz komischer Gedanke. Ja, komplett sinnloser Gedanke. Aber manchmal passiert sowas, passiert mir auch. Da frage ich mich so, woher kommt denn jetzt diese Angst? Und dann kommt so ein Bild da hoch und ich denke mir, mittlerweile sage ich so, diese Vorstellung, diese Angst, da will ich gar nicht hingehen. Dann habe ich mittlerweile dann auch schon so einen Mechanismus, ich stelle mir dann was Positives vor, was ganz, ganz anderes Positives. Und dieser negative Gedanke, der will sich aber immer wieder da so reingrätschen. Ja? Und dann fange ich aber auch wieder an, wieder, nein, 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 wieder an diesen anderen positiven Gedanken denken und wirklich hier mich positiv ausrichten. Und es ist halt wichtig, dass man das auch lernt, positiv für sich zu denken, zu visualisieren und nicht in diesen negativen Gedankenspiralen drin zu hängen. Das bringt gar nichts. Diese negative Gedankenspirale bringt nichts. Hat gar keinen Sinn. Ja. Genau, wollte ich nur mal noch
Wenn wir
kurz
da
mitteilen.
durch sind, weiß man es, weißt du, aber für die Zuschauer, die dann erst so anfangen wollen und denke ich, ja, aber diesen Mut zu haben, einfach loszugehen, zu sagen, es haben ja auch viele andere Menschen geschafft und das ist ja wirklich nochmal alles zusammen, letztendlich Wissenschaft. Psychologie, also was ihr in eurem Institut da macht, ist ja auch toll. Lieber Manuel, wir haben schon ganz, ganz schön ein schönes Gespräch gehabt. Was ist dir denn jetzt noch ganz wichtig an die Menschen, an die Zuschauer heranzutragen?
Es ist wichtig, dass wir uns Wissen aneignen über diese ganze Dinge, wie wir auf unseren eigenen Körper Einfluss nehmen können. Wenn wir das gemacht haben, haben wir eigentlich die Fähigkeit erlangt, eventuell die Systeme, in denen wir leben, ob die Arbeit, unser Familiensystem, Freunde, Partnerschaft oder welche anderen Systeme auch, ja, dass wir diese Systeme dann von innen heraus mit diesem Wissen auch verändern können und jeder seinen eigenen Beitrag leisten kann. Einen kleinen Beitrag in seinem eigenen kleinen Universum, in dem wir leben. Und dadurch so eine Art kollektive Bewegung entsteht und eine Veränderung entsteht. Und das ist so ein ganz, ganz großer Wunsch und unsere Vision, dass wir sozusagen viele Menschen ausbilden mit diesem Wissen und dieses Wissen dann in die Systeme getragen wird von diesen Personen. Und ja, wir haben jetzt schon über 1000 Menschen ausgebildet und es passiert. Und aber ich habe einfach einen ganz, ganz großen Wunsch, dass wir noch viel, viel mehr Menschen ausbilden darin und eine ganz tolle Bewegung entsteht. Und das Wichtigste ist, dass es kollektiv passiert. Ja, nur kollektiv kann sowas passieren und nicht einzeln, jeder Einzelne für sich, sondern in einer Bewegung und kollektiv. Ja, genau.
Schön. Ja, das ist ja so deine Vision auch. Das hast du nochmal ganz, ganz schön dargestellt. Also ich möchte mich ganz, ganz herzlich für dieses wunderschöne Gespräch bedanken. Ja, es berührt mich sehr und ich wünsche auch den Zuschauern da draußen einfach den Mut zu haben, wieder loszugehen und sich Unterstützung zu holen, ne, auch bei euch. Und das ist einfach ganz, ganz schön. Vielen Dank, Manuel.
Danke für die Einladung, hat mich sehr gefreut.
Ja,
Danke für deine
tschüss.
Zeit. Tschüss.